Wir haben heute Predigt drei Teile, drei Kurzthemen und verschiedene Themen. Und ich starte mal mit einem Lehrthema und dann kommt die Claudia Walter mit einem, sagen wir mal, eher praktischen Teil. Und zum Schluss erzähle ich euch noch eine biblische Geschichte, die es in sich hat. Also wie eine Sandwich-Predigt. Ich bin das Brötchen sozusagen und die Claudia ist das Fleisch sozusagen. Ja, ich habe lange gezögert, ob ich diesen Lehrteil tatsächlich mit dem Thema machen soll, in der Wucht, in diesen 10 Minuten, die möglich sind, weil wir sind an sich andere Themen gewohnt, die leichter sind. Aber ich möchte über Feuer sprechen, über das Feuer Gottes. Und ich habe da ein bisschen drüber studiert. Und wir sehen hier eine lebendige Flamme. Ich habe auch ein Streichholz mitgebracht. Und ihr wisst, was ein Streichholz alles tun kann. Eine kleine Flamme, die startet. Und was daraus wird, das wissen wir manchmal nicht. Es kann zerstörend sein. Und es kann aber auch lebendig sein. Also die Bibel kennt ja viele Worte für Feuer oder viele Symboliken liegen in dem Wort Feuer. So muss man das sagen. Das kann der gerechte Zorn Gottes, die Vernichtung, Wucht. Oh Gott ist ein awesome Gott, mit Power regiert er vom Himmel herab. Das ist Feuer, das ist Feuer. Aber es gibt auch ein Feuer der Wärme, der Leidenschaft. Und diese ganzen Aspekte liegen im Wort Gottes. Und ich kann es so in 10 Minuten, möchte ich so ein paar Dinge reinbringen, die mit dem Feuer Gottes zu tun haben. Und es ist nicht nur angenehm, das muss ich euch sagen. Aber ich denke, wir sind interessiert an der Vielfalt, an der Vollständigkeit und erleben heute einen Ausschnitt davon. Es geht los. Unser Gott ist Feuer. Der Hebräerbrief sagt ganz klar, unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Das ist auch eine Seite Gottes. Und der Hebräerbrief sagt, ihr habt Gott bisher anders kennengelernt, aber vergesst nicht, und das sage ich uns auch heute Morgen, vergesst nicht, Gott ist auch wie ein Feuer, der alles verzehrt. Das ist eine Wahrheit. Und ebenso steht im Hebräerbrief, es ist entsetzlich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auch das ist eine Komponente, die wir wahrnehmen wollen an unserem Gott. Gott ist Feuer. Und im Hebräerbrief geht es weiter. Damals am Berg Sinai, als Gott seinen Bund mit Israel machte, als die 10 Gebote kamen, die unser Zusammenleben, unsere Beziehung zueinander, unsere Beziehung zu Gott regeln und in gute Bahnen lenken, damit wir gerecht leben könnten, wenn wir es schaffen würden. Da habt ihr, Israel, sagt der Hebräerbrief, Gott kennengelernt und ihr, liebe Christen, werdet ihn noch ganz anders kennenlernen. Und damals schon, an dem Berg, als der Bund gemacht wurde, da bebte der Berg. Er stand in Flammen, in dunkle Wolken gehüllt. Finsternis, Sturm, Posaunenschall, eine Stimme ertönte, die nicht zu ertragen war. Und jetzt geht es weiter im Neuen Testament und die Bibel sagt an der Stelle, und das war noch nicht alles. Es wird nicht nur die Erde erbeben eines Tages, es wird auch der Himmel erbeben. Die ganze geschaffene Welt mit all ihren Werken wird vergehen, denn Gott ist Feuer. Bleiben wird, was nicht erschüttert werden kann. Was ist das? Das ist das Reich Gottes, in dem wir leben. Wir stellen ja jetzt schon fest, Erschütterungen nehmen zu. Seit 1970 haben sich die Naturkatastrophen verfünffacht und auch wir erleben im Augenblick Dinge, die uns so ein bisschen in unserem Komfort erschüttern. Wir meinen manchmal schon, es sei recht heftig. Es ist noch nicht so heftig, ja. Aber wir sind schon als Gemeinde auch in einem ersten Feuer, in einem ersten Stresstest. Und ich hoffe sehr und bete dafür, auch bei Deborah natürlich, dass unser Liebesband hält, dass wir diesen Stresstest aushalten, dass wir Rücksicht nehmen können aufeinander und dass wir im Glauben an Gott bleiben. Denn unerschütterlich ist sein Reich. Es wird nicht vergehen und uns ist verheißen. Wir warten auf den Tag, dass der Herr wiederkommt in seinem Feuer. Aber wir sind Teile des unerschütterlichen, unzerstörbaren Reiches Gottes. Wir brauchen seinen Zorn, das Feuer seiner Gerechtigkeit nicht fürchten. Lasst uns nicht vergessen, es ist wahre Botschaft, unser Gott ist Feuer. Und auch die Jesu, seine Wiederkunft ist Feuer. Er verzögert nicht die Verheißung, dass er wiederkommen wird. Es ist Gnade, dass der Herr noch nicht wiedergekommen ist, damit noch möglichst viele Menschen zu Jesus finden. Aber wenn er wiederkommen wird, wird vom Himmel her, die Elemente werden vor Hitze schmelzen und der Himmel wird vor Feuer zergehen. Unser Gott ist Feuer und Jesu Wiederkunft ist Feuer. Wenn der Tag des Herrn kommt und die Bibel sagt, ihr Christen wartet darauf, wir warten darauf, sehnsüchtig, wir fürchten uns nicht, wenn der Tag des Herrn kommt, aber er wird kommen im Feuer. Himmel und Erde werden vergehen und vor allen Dingen alle ihre Werke. Nur sein Reich wird bestehen und wir sind Teil seines Reiches. Ich gebe ein bisschen Gas, weil die Zeit gut vorangegangen ist schon. Und dann, auch das ist Wahrheit, Gottes Gericht ist Feuer. Liebe Geschwister, wir brauchen es nicht fürchten, aber die Welt geht auf ein Gericht Gottes zu und sein Gericht ist Feuer. Er wird kommen, sitzen auf dem Thron, der Menschensohn in seiner Herrlichkeit, mit ihm alle Engel, das ist das Bild, er nimmt Platz auf seinem Thron und er wird die Völker zusammenrufen, wird sie teilen, nach rechts und nach links. Bild aus Israel, damals wurden nachts die Schafe und die Ziegen getrennt, weil sie verschiedene Bedürfnisse haben. Der König, Jesus, wird sagen zu den auf der rechten Seite, kommt her, und das sind wir, die ihr vom Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das schon auf euch wartet. Und er wird zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, geht in das ewige Feuer, damals wieder, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Gottes Gericht, auch das ist Feuer. Nicht populär darüber zu sprechen, ich weiß, aber es ist Wahrheit. Gott wird richten, nicht wir, nach seinen Maßstäben. Die Übeltäter werden nicht in seiner neuen Erde leben und nicht in seinem neuen Himmel, aber wir, die wir gerecht gesprochen sind. Und weiter geht's mit dem Feuer. Auch das ist eine Wahrheit, die wir nicht so gerne zur Kenntnis nehmen, da wir doch gerecht gemacht worden sind durch Gnade und es sind nicht mehr die Werke. Trotzdem sagt die Bibel ganz klar im 1. Korinther, einen anderen Grund kann niemand legen, das ist ganz klar. Das ist Christus, seine Gnade, seine Errettung. Aber auch darauf bauen wir auf, und zwar im wahrsten Sinne mit Baustoffen. Wir bauen auf gegebenenfalls Gold, Silber, Edelsteine, aber auch denkbar Holz, Heu, Stroh. Und am Tag des Gerichtes wird das Werk jeden Einzelnen offenbar werden. Es wird es ans Licht bringen und jetzt kommt es wieder. Und dann kommt auch Feuer und wird unsere Werke prüfen. Ich möchte euch nicht stressen damit, aber wir müssen, wollen uns auch bewusst sein, auch unsere Werke werden eines Tages geprüft. Es ist nicht belanglos, wie wir unser Leben gestalten im Angesicht Gottes. Und dann wird einiges verbrennen, heißt es hier ganz klar. Und zwar, was wird verbrennen? Holz, Heu, Stroh. Und bewährt wird sein, was Gold, Silber und Edelsteine sind. Und wenn jemand den Werk verbrennen wird, wird er zwar Schaden nehmen, aber keine Sorge, er wird hindurch gerettet, eben wieder wie durchs Feuer. Ja, jetzt können wir uns natürlich fragen, was sind denn die Werke, die Bestand haben im Feuer Gottes, wenn unsere Werke im Feuer geprüft werden? Ich kann das jetzt nicht ausführen. Und das ist letztendlich auch nicht wirklich zu beantworten. Schwierig, muss jeder selber für sich erfahren und das ist möglich. Ich sage nur eines, das sehen wir an dieser Symbolik von Feuer, von Holz, Stroh, Heu. Es sind nicht die Volumenstoffe, merkt ihr das? Ja? Nicht das Viele ist es, das kann verbrennen. Es sind die kleinen Kostbarkeiten, die Edelsteine, das Gold, das Silber, das wird im Feuer Bestand haben. Und dann, springen nach vorne, auch unser Glaube, auch in dieser Zeit, wird im Feuer bewährt und geläutert. Freut euch, sagt der Petrus, die ihr jetzt in dieser Zeit eine kleine Anfechtung habt. Freut euch, weil ihr könnt sie überwinden. Ihr seid vielleicht traurig in mancher Anfechtung, aber euer Glaube wird bewährt werden. Er wird kostbar werden in dieser Zeit. Wie vergängliches Gold, das durchs Feuer hindurch geläutert wurde. Ich habe kürzlich eine Fernsehsendung gesehen, da ging es um die Restaurierung eines alten Goldringes und der wurde dann in eine Lötflamme gehalten, die bis zu 1000 Grad erzeugen konnte. Und wenn der Ring schon mal gelötet wurde an einer Stelle, wenn er schon erweitert wurde durch ein fremdes Material, optisch nicht zu sehen, aber in dieser heißen Flamme wird alles vergehen, was nicht Gold war. Und die Flamme wurde immer heißer und Gold schmilzt erst bei über 1000 Grad. Und genau das ist dieses Bild. Wenn dein Glaube, mein Glaube bewährt wird, dann ist er wie Gold. Es gibt einen guten Geist der Läuterung, der Bewährung des Glaubens und dem sollten wir nicht aus dem Weg gehen. Wirklich nicht. Ich möchte, dass mein Glaube Gold ist, wie ein Ring, dass er bestehen kann im Feuer, wunderschön funkelt. Freu dich, wenn dein Glaube auch mal auf den Teststand kommt. Dann schmilzt alles raus, was nur Löten zusammenklebt und übrig bleibt das wahre Gold. Freut euch, wenn ihr eine kleine Anfechtung erleidet, auch wenn ihr ein bisschen traurig seid, dass euer Glaube bewährt wird und gefunden wird wie reines Gold. Und ich komme schon zum letzten Punkt mit Feuer. Und natürlich, vielleicht habt ihr darauf gewartet als charismatische Gemeinde oder so, der Heilige Geist ist Feuer, natürlich. Johannes sagte, der Täufer, der nach mir kommt, Jesus war ja schon da, aber noch nicht wirksam, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Mit Feuer wird er uns taufen. Und Jesus sagt dann auch unterstreichend, ich werde ein Feuer auf die Erde werfen und ich wünschte, es würde schon brennen. Und dann wissen wir, Apostelgeschichte 2, fiel der Heilige Geist und wie Feuerzungen war es auf ihren Häuptern. Römer, lasst doch nicht nach in eurem Eifer im Glauben, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Appell, Wunsch, Gebet, lasst das Feuer des Heiligen Geistes heute Morgen in dir immer stärker werden. Feuer der Leidenschaft, es muss immer wieder neu entzündet werden. Es ist eine gute Glut, aber ich möchte auch helle Flamme haben in meinem Leben. Gute Dauerglut ist prima, aber auch eine helle Flamme. Immer wieder zünde an dein Feuer in mir. Die Gertrud hatte am Deborah-Tag so ein Bild von dem Backofen, in dem ein guter Teig war. Aber der Backofen hatte keine Hitze. Und das sind unsere Potenziale, unsere Werke, was auch immer das sein könnte, die aufgehen könnten vor dem Herrn, die leuchten könnten, die andere Menschen satt machen könnten, wenn ich das Bild ein bisschen ausbauen darf. Aber wenn die Hitze fehlt, das Feuer des Heiligen Geistes, dann bleibt das im Ofen stecken, Rohrkrepierer sozusagen, ja, und es wird nichts draus. Helle Flamme, tiefe Glut, Liebesfeuer zu Jesus. Ich möchte lieber heiß sein oder kalt, nee, nicht kalt. Heiß möchte ich sein und nicht lau, bitte nicht lau. Das Feuer soll fallen, das Feuer seines Geistes, damit wir ein Feuerwerk der Liebe entzünden können. Wie hältst du dein Feuer am Brennen? Das ist die falsche Frage. Das Feuer hält dich am Brennen. Ja, das Feuer des Heiligen Geistes hält dich am Brennen. Und manchmal, das hatten wir auch am Deborah-Tag im Gebet mal so noch empfangen, manchmal brennt unser Feuer nicht hell, weil kalte Asche drauf liegt auf den Brennstoffen. Und heute Morgen auch nochmal der Gedanke an dich, wenn es bei dir mit dem Brennen nicht so klappt, es könnte auch daran liegen, dass du noch alte Asche hast in deinem Feuerofen. Die muss raus. Lass doch mal den Heiligen Geist kräftig reinblasen, damit die Asche verschwindet, damit dein Brennstoff wieder richtig Flamme entwickelt, damit es hell wird, damit es Glut gibt. Und Asche sind manchmal unsere alten Geschichten, unsere alten Erfahrungen, die legen sich eben wie Asche auf unsere Brennstoffe und dann wird nicht viel draus. Ne? Da muss der Heilige Geist reinblasen und dann ist die Asche weg und dann kann es wieder richtig brennen. Feuer des Herrn, Gericht, Wiederkunft, unsere Werke werden im Feuer getestet und der Heilige Geist, er will ein helles Feuer in dir entflammen. Lass dich entzünden, heute Morgen. Es ist deine Sache, dass du den Heiligen Geist hineinblasen lässt, raus mit der alten Asche, mit dem grauen Zeug, hell brennen für Jesus. Dann wird dein Leben eine wärmende Quelle, eine Feuerquelle für viele Menschen. Und Claudia wird weitermachen mit konkreten Gedanken, wie das dann auch werden kann.
Ja, ich bin in der Deborah-Arbeit, weil ich festgestellt habe, und ihr wahrscheinlich auch, da ist echt eine Salbung auf der Gertrud und auch auf der Ruth. Und da ist ein Auftrag Gottes durch Ruth zu uns gekommen und an dem Auftrag möchte ich gerne teilhaben. Und ich weiß nicht, wer sich an die Predigt erinnert von 2015, da stand die Gertrud hier oben Und ich habe gedacht, wahrscheinlich habt ihr schon einiges wieder vergessen und ich kann euch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und ich habe mir die Predigt nämlich nochmal angehört. Und es sind einfach die gleichen Bibelverse, die ich auch habe. Und Wahrheit bleibt Wahrheit. In der Bibel finden wir Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagungen. Alles Plural. Bedeutet für mich, da ist so eine Fülle und Vielfalt noch zu entdecken. Gertrud hat mal gesagt, beten lernen wir dadurch, dass wir andere beten hören. Dazu ein Beispiel aus unserer Familie. Vor, ich glaube, 12 Jahren stand unsere Tochter hier, Einsegnung nach dem EU-Unterricht. Die Ältesten waren da und haben laut durchs Mikro gebetet. Und anschließend hat einer gesagt, das war der Mann meiner Cousine, der ist nicht im gläubigen Elternhaus groß geworden, hat sich als, ich weiß nicht, in seiner Studienzeit bekehrt und hat gesagt, wow, das war ein cooler Gottesdienst. Die Gebete, die waren für mich wie ein Gebetsseminar. Ich habe so viel gelernt und das unterstreicht das, was Gertrud gesagt hat. Stellst du dir auch manchmal die Frage, was ist eigentlich meine Berufung? Ich habe mal vor vielen Jahren angefangen, einfach meine Bibel zu nehmen und immer alles gelb zu markieren, wo Aufforderungen drinstehen, so ganz allgemeine Sachen, wie zum Beispiel Epheser 1, Vers 12, da steht, er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Also Lobpreis und Anbetung, dann sind wir in unserer Bestimmung und ich finde das toll, weil ich liebe Lobpreis. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott und Menschen und das machen wir heute Morgen und ich finde Lobpreis mit euch macht mir viel mehr Spaß, als wenn ich alleine zu Hause bin und deswegen danke an das Lobpreisteam. Das war sehr schön eben. Dann ein anderer Vers, Psalm 100, Vers 4, da steht, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen. Es gefällt Gott, wenn wir zuerst mit Dank kommen. Das machen wir auch meist in dem Bohrerkreis, dass wir erstmal im Lobpreis eine Dankesrunde haben. Das öffnet uns, Gott braucht unseren Dank nicht, weil er hat, ich weiß nicht wie viel Milliarden, Trillionen, wahrscheinlich gibt es die Zahl gar nicht, so viele Engel, die ihn anbeten. Aber ich finde es so ein Vorrecht, Gott anzubeten und ihm zu dienen und ihm nahe zu kommen. Das ist einfach unglaublich. Und unser Herz und unser Geist wird dadurch viel stärker zu ihm hingezogen. Dann habe ich ein paar coole Sätze gefunden. Der Dankende bleibt wach zu Gott, weil eigene Bedürfnisse in den Hintergrund treten. Als Dankende bejahen wir Gott und seine Gaben. Als Dankende sind wir die Beschenkten. Wer nicht dankt, der reißt an sich. Und wenn er zugreift, vergreift er sich. Sein Herz wird verdunkelt. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Da ist meine Mutter mir ein totales Vorbild. Die hat kein leichtes Leben gehabt. Ich kenne sie eigentlich nur dankbar und fröhlich. Und ist jetzt seit 18 Jahren an der Dialyse, was bedeutet, dass ihre Knochen nicht mehr die sind, die es mal waren. Also Gertrud kann noch laufen, meine Mutter kann sich fast gar nicht mehr bewegen. Und wir wissen auch nicht, sie wird jetzt bald 88. Wir hoffen, dass wir noch ihren Geburtstag am 1. November feiern dürfen. Und sie ist mir so ein Vorbild, weil sie immer, immer dankbar ist. Wir telefonieren viel und dann hat sie immer wieder was zu berichten, was sie Schönes erlebt hat. Und es ist gut, dass wir unseren Dank an Gott weitergeben können. Und ja genau, das wollte ich noch erzählen. Ich bin einmal ins Wohnzimmer gekommen, wo sie gerade ihre stille Zeit gemacht hat und sie war am Beten und ich hörte, wie sie betet, Herr, ich will nicht meckern und ich will mich nicht beklagen. Ich will danken für all das Gute, was du in mein Leben reingebracht hast. Hat mich sehr beeindruckt. Manche wissen auch gar nicht, wohin mit ihrem Dank. Wir haben in der Nachbarschaft ein Ehepaar, die haben ihr erstes Kind gekriegt. Und das, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, das erste Kind, das ist echt so ein absolutes Highlight. Und da hat man gemerkt, sie wissen gar nicht, wohin mit ihrem Dank. Wir wissen, wir haben einen Adressaten. Ich weiß nicht, die Älteren kennen noch das Lied von ABBA, Thank You for the Music. Da ist ein Dank für die Musik, aber an wem danken sie eigentlich? Und wir dürfen Gott danken. Ich versuche einmal am Tag Dinge aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Das sind manchmal so ganz Kleinigkeiten, dass ich sage, wow, danke, dass ich gesund aufwachen durfte, dass es mir gut geht, eben nach der Chemotherapie fast alles wieder gut und dass ich den Wald, ich genieße die Gegend hier sehr, ich komme ja nicht von hier, hört man, aber ich genieße diese Gegend sehr. Und freue mich an allen Jahreszeiten. Ich freue mich, wenn ein gutes Telefonat war, wenn ich jemand ermutigen konnte, wenn ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Gibt so viel jeden Tag, zu danken. Den Fokus auf Gott zu richten, baut mich immer auf. Und einfach Wesen und Charakter Gottes, wenn wir uns das immer wieder sagen, das ist so herrlich. Er ist ewig, er ist treu, er regiert in Weisheit und Macht, er ist gerecht, er ist gut. Kein anderer liebt uns so wie er. Er hat Lösungen und Auswege, er hat neue offene Türen. Und was ich in letzter Zeit ganz, ganz oft erlebt habe, er macht aus meinem Minus ein Plus. Noch eine Berufung, die wir alle haben, die Fürbitte für unser Land. Ihr kennt ihn alle, den Vers, 1. Timotheus 2, Vers 1. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, Anliegen und euren Dank für sie zu Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Menschen, Mitmenschen gegenüber. Da steckt viel drin. Ich will jetzt nur den Auftrag für unsere Regierung zu beten betonen, denn wir wissen auch aus dem Wort Gottes, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und das, Gertrud hat es schon gesagt, wenn die Männer sich nicht angesprochen fühlen, da gibt es ja extra noch den Vers 8 für euch. Ich will, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Im Gebet für unser Land ist es für uns als Deborah-Gruppen wichtig, auf Gott zu hören. Gertrud hat es auch schon gesagt. Also es kann sein, dass, ich weiß von einer Gruppe, die beten sehr viel regional, weil sie auch viele Insights bekommen, was man hier so regional beten kann. Wir beten zum Beispiel ganz viel für Familienpolitik. Viele beten einfach für spezielle Politiker. Und Gott weiß ja genau, was gerade wichtig ist, was dran ist und wo eine Schlacht geschlagen werden muss. Und deswegen ist es immer so cool, auf Gottes Stimme zu hören und zusammenzutragen. Offenbarung 1, Vers 6 steht, Christus gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht. Also nicht nur ein paar Priester und nicht einer nur, sondern wir alle sind Priester und wir alle sind berufen zum Kämpfen. Derek Prinz hat mal gesagt, Schlachten werden in der unsichtbaren Welt geschlagen und nicht in der Politik. Und ein Satz, der mich auch sehr angesprochen hat, ist, wenn wir nicht beten, bekommt der Feind mehr Macht. Hast du vielleicht ein Zeitproblem? Ich habe es ganz oft und ich war erstaunt. Ich habe vor ein paar Tagen was über Oswald Chambers gelesen. Der hat ja im Anfang des 20. Jahrhunderts, also er ist Ende des 19. geboren und Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er gesagt, wir verschwenden unsere Zeit, die doch dem Herrn gehört, mit Überaktivität und Programmen. Da war ich ganz erstaunt, weil ich gedacht habe, das ist unser Problem in der heutigen Zeit, aber das war damals schon so. Und die Fragen, die ich jetzt noch habe, die stelle ich nicht nur an euch, die stelle ich auch an mich. Was ist wirklich wichtig? Ich habe mal einen Satz gelesen, da stand, ich möchte nicht erfolgreich sein in Dingen, die keinen Wert haben. Meine Tochter würde sagen, die irrelevant sind. Oder man kann auch sagen, die keinen Ewigkeitswert haben. Also was ist wichtig, was hat Ewigkeitswert? Und dann vielleicht auch, darf Gott in deinem Terminkalender mal Termine streichen? Oder darf er auch was hinzufügen? Wem gehört unsere Zeit?
So, und jetzt kommt noch die versprochene biblische Geschichte. Die ist freigegeben ab 18 Jahren, aber das passt so einigermaßen hier. Deborah, wer war eigentlich die Deborah? Und ich möchte diese Geschichte einfach nochmal erzählen. War sie eine große Beterin oder was hat sie bewirkt? Und es passt gut zu unserem heutigen Thema. Deborah, wer war Deborah? Israel war ins gelobte Land eingezogen. Nach 40 Jahren Kreisverkehr, Stillstand, Tod und so weiter, endlich in dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Josua war gestorben, war tot und jetzt musste das Land ja auch in irgendeiner Form in Form gebracht werden. Denn Milch und Honig fließen bekanntlicherweise nicht von alleine. Das ist eine Arbeitsfrucht. Aber das Volk Israel wandte sich immer wieder vom Herrn ab. Ich bin deshalb ein bisschen irritiert, weil mir erst das Blatt fehlt, aber ich mache es auswendig. wandte sich immer wieder vom Herrn ab und es begann eine mühsame Zeit. Immer wieder das gleiche Muster. Das Volk Israel fällt ab vom Herrn. Der Herr schickt Strafen, muss man sagen. Das war der Deal. Bündnisflüche waren das. Meistens waren äußere Feinde, die das Volk Israel dann unterdrückten. Dann kam der Hilfeschrei, Herr, hilf uns. Der Herr schickt Hilfe, alles wieder gut. Und dann beginnt das Muster wieder von vorne. Sie fallen ab vom Herrn und so weiter. Hilfeschrei, der Herr schickt Hilfe und so weiter. Und das war diese Richterzeit, 400 Jahre. Und das war eine schwierige Zeit, immer mit diesen Auf und Abs. Richter, da waren ein paar richtige Pfeifen dabei, aber es waren auch richtig gute dabei. Da heißt es, sie wirkten durch ihren Glauben Wunder. Sie wirkten durch ihren Glauben Errettung. Und das waren alles Männer, aber jetzt kommt's, eine Frau war dabei. Das war die Deborah, das war die vierte Richterin. Die ganze Richterlinie nach 400 Jahren endete übrigens dann mit Samuel. Und nur von Samuel wird gesagt, er war Richter, Priester und Prophet. Und von Deborah wird es auch gesagt, sie war Richterin und sie war Prophetin. Sie hatte eine eigene Palme, die Deborah-Palme, da saß sie drunter und hat Recht gesprochen. Die Leute kamen mit ihren Anliegen, mit ihren Streitereien und dann hat sie Recht gesprochen. Sie war Prophetin, Mund Gottes. Der Geist fällt auf sie und sie hört vom Herrn, so kann es nicht weitergehen. Der Hilfeschrei hat das Herz Gottes erreicht, denn Gott ist immer treu. Dann macht sie sich auf den Weg als Prophetin. Ein Prophet braucht immer einen Apostel, sonst wird es nichts. Ja? Weil nur Prophezeien reicht nicht aus. Und sie kannte einen jungen Mann, der hieß Barak. Der hatte das Potenzial, in neutestamentlichen Worten, ein Apostel zu sein. Eigentlich ein Mann mit Feldherrnqualitäten. Und sie geht zu ihm und sagt, hat nicht der Herr uns geboten? Das ist das Amt einer Richterin, in diesem Fall einer Prophetin, hat nicht der Herr gesagt. Hat er nicht gesprochen? Und wir erinnern in Gebeten immer wieder den Herrn an seine Verheißungen. Und sie findet diesen Barak, sie kennt diesen Barak. Und sie sagt, hat nicht der Herr geboten, dass wir dies und jenes tun sollen? Und der Barak lässt sich zum Glück, Feuer, lässt sich anzünden von der Prophetin. Er hatte nicht den Mut, alleine zu gehen. Und sie sagt, geh hin, Weisung vom Herrn, auf den Berg Tabor. Nimm 10.000 Mann mit aus den Stämmen Naphtali und Sebulon. Warum nur aus 2 Stämmen, nicht aus 10? Ganz klar beschrieben, die anderen waren nur am Diskutieren. Ruben saß am Bach und beratschlagte sich. Hey, das kann Gott auf Dauer nicht brauchen. Leute, die nur diskutieren, die nur beratschlagen. Sie sagte, nimm 10.000, es reicht. Der Herr ist ja mit dir. Nimm 10.000 aus diesen beiden Stämmen, lass die anderen weiter diskutieren. Und ich, Deborah, werde den Sisera, und das war das eigentliche Problem, das war der Feldherr, der Israel unter Druck gebracht hatte. Ja, das war letztendlich die Strafe Gottes. Seit 20 Jahren quälte er das Volk Israel. Er hatte 900 eiserne Streitwagen. Die Juden konnten damals kein Eisen herstellen und sie waren militärisch absolut unterlegen. Seit 20 Jahren quälte Sisera das Volk Israel. Und dann sagt eben die Deborah zum Barak, sammle diese 10.000 Mann und ich werde diesen Sisera locken in die Ebene. Mit seinen 900 Wagen, mit seinen ganzen Heerscharen. Und dann kommt die entscheidende Aussage und der Herr wird sie in deine Hand geben. Barak ist ermutigt durch dieses prophetische Wort, er ist herausgefordert durch dieses prophetische Wort. Er tut, was sie sagt, aber er sagt, Deborah, nur wenn du mitgehst. Das ist gut. Sie sagt, ich gehe mit. Jawohl. Der Apostel, sage ich mal so, und der Prophet, die Prophetin, sie gehen gemeinsam los. Aber sie sagt auch zu ihm, weil ich mitgehe, wird die Ehre des Sieges nicht dir als Mann gehören, sondern einer Frau. Okay. Aber Barak ist froh. Ganz kurz, der Sieg ist großartig. Das feindliche Heer mit seinen 900 Streitwagen wird komplett vernichtet. Kein einziger bleibt übrig. Kein einziger. Einer schon, Sisera. Er flieht zu Fuß, weg von dem Schlachtfeld. Und er kommt an ein Zelt. Und dort wohnt ein Mann namens Heber. Und er hat eine Frau, die heißt Jael. Und Heber ist nicht zu Hause. Heber hat einen Vertrag mit den Kanaanitern, dass dort Frieden sei. aber er ist auch verwandt mit Israel. Also ein Mann, der sich zwischen allen Fronten positioniert. Er ist nicht da, aber seine Frau Jael steht vor dem Zelt und sie sieht diesen Sisera kommen aus der Schlacht heraus, auf der Flucht. Barak sucht ihn mit seinen ganzen Leuten. Sie sucht. Der Sieg ist erst vollständig, ich sag's mal so, wenn Sisera auch erledigt ist. Alle anderen sind weg. Und die Frau Jael steht vor dem Zelt und sagt, komm rein, du findest hier Schutz und Unterkunft. Fürchte dich nicht, kehr ein in mein Zelt, heißt es in Richter 4. Er geht hinein, sie bedeckt ihn mit einer Decke, relativ kaltblütiges Weib, muss ich sagen, also raffiniert. Und was hat sie vor? Und er hat Durst, er sagt, gib mir Wasser. Sie gibt ihm nicht Wasser, sie gibt ihm Milch. Was immer in dieser Milch war, er schläft ein. Sagt vorher noch, wenn jemand käme, stell dich bitte vor das Zelt, sage, es ist keiner da. Er schläft ein in einen tiefen Schlaf und jetzt wird es nicht jugendfrei. Jael weiß, wo der Hammer hängt und sie holt sich einen langen Zeltpflock und nagelt den schlafenden Sisera in den Boden durch den Kopf. Die Bibel sagt das, Richter 4, so ist es gewesen. Und dann geht Jael los, sucht den Barak und sagt, den Sisera, den du suchst, den habe ich, der ist in meinem Zelt. Und Richter 4 schließt ab, Gott demütigte alle Feinde Israels und Israel hatte 40 Jahre Ruhe. Und der Sieg war tatsächlich durch eine Frau vollbracht worden, gar nicht Deborah, sondern das Jael, die quasi den letzten Nagel eingeschlagen hat, verstehe ich. Und dann kommt in Richter 5 dieses wunderbare Siegeslied, das Deborah und Barak zusammen anstimmen. Ich will singen und spielen dem Herrn. Ich rühme die Größe Gottes. Sie beklagen auch die Unentschlossenheit des Volkes Gottes, den Streit, den Abfall vom Herrn, die Diskussionen. Aber sie besingen, Gott hat eingegriffen in meiner Not. Sogar die Sterne kämpften für uns, heißt es dort. Sie danken dem Herrn. Und dann kommt die Stelle, die ich nochmal unterstreichen möchte. Ein Weckruf an uns, an die Menschen, die prophetisch begabt sind, an die Menschen, die apostolisch begabt sind, an die Menschen, die etwas vollbringen und finalisieren können. Ich nenne nochmal Deborah, Barak und Jael. Und Deborah wird in diesem Lied besungen als Mutter Israels, als eine Beterin, als eine Mutter, als eine Richterin, als eine Prophetin, die die Leiter Israels auf dem Herzen hat. Das ist unser Auftrag ins Gebet hinein, als Deborah-Gruppen, als Beter insgesamt. Wach auf, Deborah, liebe Frauen, wacht auf, oder liebe Beter, wacht auf, dein Herz gehört denen, die auch das Volk Gottes leiden sollen. Sei eine Mutter, ein Vater für das Volk Gottes, entzünde die, bring Feuer zu denen, du musst nicht alles selber tun. Bring prophetisches Feuer zu denen, die dann dieses apostolische Amt haben, um es dann auch zu vollbringen. Bring Feuer zu Barak, bring Feuer zu Jael, die auch davon gehört hatte. Und genauso, wach auf Barak, trau dich was. Wenn du den Anruf Gottes bekommst, hat nicht Gott gesagt, doch er hat gesagt. Er wird mit uns sein, er wird uns den Sieg geben. Mache dich auf Barak, wach auf, sammle. Die Leute, sammle die Heerscharen und vollbringe den Sieg, mach viele Gefangene in Anführungszeichen. Und dann auch, befremdet uns vielleicht ein bisschen, gesegnet vor allen Frauen ist Jael. Sie sei gesegnet, sie hat den Sieg vollbracht. Ich lege es in unsere Runde nochmal heute, auch wenn wir nachher noch in eine kurze Gebetszeit gehen. Wach auf, Deborah, werde eine Mutter, werde ein Vater für dein Volk. Bete für die, die auch leiden sollen. Rufe die zusammen, die das apostolische Amt haben, die es dann vollbringen können, die die anderen sammeln können, die in die Schlacht ziehen und die dann auch siegen können. Und ab und zu braucht es auch mal eine Jael, die den finalen Sieg vollbringt. Merkt ihr den Zusammenklang? Merkt ihr das Feuer, was wir uns weiterreichen können? Deborah, Barak, Jael. Und deswegen heißen unsere Gebetsgruppen Deborah-Gruppen und nicht Jael-Gruppe oder so, sondern Deborah. Bei ihr fing es an, die Richterin, die Prophetin. Lass dich anzünden vom Feuer Gottes. Wir haben viele gute Dinge gehört, Claudia, von dir, wie es ganz konkret werden kann. Die Werke und all das dann auch. Lass dich anzünden, wach endlich auf. Liebe Deborah, wach endlich auf, lieber Barak, Liebe Jael, sei mutig und entschlossen. Amen.